Also wir haben inzwischen bei unseren Mitmachaktionen eben 4, 5, teilweise 6.000 Unterzeichner dieser Aktion. Das ist eine ganze Menge. Das zeigt, dass der Verbraucherunmut inzwischen wirklich groß ist und dass die Verbraucher eben auch nicht mehr bereit sind, sich mit den Ausreden der Industrie abspeisen zu lassen, die ja oft sagt, naja, da muss man halt hinten drauf gucken auf die Zutatenliste, das kann ja jeder erfahren. Und die Verbraucher sagen jetzt, nein, einkaufen ist kein Rätselraten, einkaufen ist auch nicht Detektivspielen. Ich muss einfach auf den ersten Blick erkennen können, was ist drin im Lebensmittel, damit ich mich entscheiden kann. Und genau das verlangen die Verbraucher von den Herstellern. Und genau das müssen die Hersteller und muss die Lebensmittelindustrie eben auch begreifen.
Nun ist das Internet nur eine Form, wie sie mobilisieren. Es gibt auch noch Aktionen rundherum. So gibt es unter anderem den goldenen Windbeutel. Was hat es damit auf sich?
Der goldene Windbeutel ist die Wahl zur 30. Werbelüge des Jahres. Das haben wir in diesem Jahr zum zweiten Mal gemacht. Denn wir wollten natürlich, die Produkte, die wir dort vorstellen auf abgespeist.de, wollten wir einfach auch nochmal für die Verbraucher zur Wahl stellen und fragen, was ist eigentlich hier die schlimmste Irreführung? Also welches Produkt hat die Verbraucher eben am meisten empört? Und da haben wir dann eine Jury zusammengerufen. Unter anderem war beispielsweise der Moderator Tobias Schlegel dabei. Oder der Spiegelautor Ulrich Fichtner war auch dabei. Und die haben eben fünf Produkte nominiert und die Verbraucher konnten dann im Internet abstimmen. Und im letzten Jahr hat Actimel gewonnen, ein Produkt, das ja, denke ich, sehr viele Verbraucher kennen. Also der vermeintlich besonders gesunde probiotische Drink, der in Wahrheit also einfach ein Etikettenschwindel ist, weil eben auch normaler Naturjoghurt ganz wunderbar das Immunsystem anregen kann und nicht nur Actimel. Und in diesem Jahr hat ein Kinderdrink gewonnen von Zott namens Monte. Das wurde eben als gesunde Zwischenmahlzeit im Grunde vermarktet, ist aber in Wahrheit eine echte Zuckerbombe. Und den goldenen Windbeutel als Preis, den tragen wir dann eben auch zu den Herstellern. Also da fahren wir dann an die Zentrale, klingeln und wollen eben diesen Preis dann auch im Namen der Verbraucher überreichen. Und das haben wir eben in diesem Jahr gemacht und das haben wir im letzten Jahr gemacht. Und das werden wir sicher im nächsten Jahr auch machen.
Seit 2002 gibt es jetzt Foodwatch. Was konnten Sie bislang in der Nahrungsmittelindustrie verändern? Gibt es so erste Reaktionen darauf, die Sie hoffend machen, dass es besser wird?
Wir sehen eben bei Kampagnen wie Abgespeist, wo es eben um verarbeitete Produkte, um Lebensmittel geht, dass sich tatsächlich etwas bewegt. Also dass wir jetzt eine Debatte haben, eine öffentliche, und dass wir eben auch mit der Industrie diskutieren, auch öffentlich. Und dass es eben immer mehr Verbraucher im Grunde eben sagen, naja, das ist eben nicht nur meine Privatsache, was ich kaufe, und da muss ich nur gucken, dass ich intelligent einkaufe. Dass immer mehr Verbraucher auch sagen, ich alleine kann eigentlich wenig ändern. Ich muss mich zusammenschließen. Ich muss mit anderen gemeinsam für eben meine Rechte kämpfen und für bestimmte, da geht es auch um bestimmte Grenzwerte, beispielsweise im Uran im Trinkwasser und Mineralwasser. Also das Schwermetall Uran, damit sind eben einige Trinkwässer, aber auch einige Mineralwässer in Deutschland belastet. Da haben wir uns sehr für einen Grenzwert eingesetzt. Inzwischen gibt es einen von 10 Mikrogramm, den wir allerdings noch nicht für ausreichend halten, weil der immer noch nicht Kleinkinder und Babys ausreichend schützt. Allerdings ist eben hier oder auch bei einer Aktion zur Restauranthygiene beispielsweise, sehen wir, dass Aktionen, dass auch Öffentlichkeit tatsächlich dazu führt, dass wir eben politische Änderungen erzielen können und dass wir auch Änderungen im Lebensmittelmarkt erzielen können. Aber dazu brauchen wir eben, die Verbraucher brauchen und die Unterstützung der Verbraucher, weil nur wenn wir gemeinsam diesen Druck öffentlich ausüben, können wir eben politisch was verändern.
Weitere Informationen zu den Kampagnen von Foodwatch, aber auch zu den Produkten, finden Sie auf abgespeist.de oder auf foodwatch.de. Und ich sprach mit Anne Marquardt, die für Foodwatch die Kampagne Abgespeist betreut. Herzlichen Dank, Frau Marquardt.
Dankeschön.
Ein Wahlkampfplakat, ein Staatsmann von Format, lockt mich, aber nein, in der Hand hält er leider ein schimmliges Brot. Ein Fernsehquiz mit Schwung und mit Schmiss, lockt mich, aber nein, zu gewinnen gibt's leider nur schimmliges Brot. Schimmliges Brot verdirbt auf die Freude, schimmliges Brot schmälert das Vergnügen, schimmliges Brot ist selten von Vorteil, selten von Vorteil. Großes Geknall, ein Autounfall, lockt mich, aber nein, statt Blut sieht man leider nur schimmliges Brot. Spanische Marquesa namens Teresa.
Teresa, Teresa, spanische Marquesa.
Eine spanische Marquesa namens Teresa lockt mich, aber nein, im Mund hat sie leider ein schimmeliges Brot. Schimmliges Brot verdirbt auf die Freude, schimmliges Brot schmälert das Vergnügen, schimmliges Brot ist selten von Vorteil.
Oh no, no,
selten von Vorteil.
Eine Welle der Verachtung brandet tosend im Abendbrot. Eine Fontäne der Verzweiflung speit zornige Parolen. Im Grade der Gesellschaft brodelt die Wut.
Schimmliges Brot finden wir nicht gut.
Schimmliges Brot verdirbt auf die Freude. Schimmliges Brot schmälert das Vergnügen. Schimmliges Brot ist selten von Vorteil. Selten von Vorteil. Selten von Vorteil.
Ihr hört immer noch Radio Frei mit unserer großen Sendung zum Thema Lebensmittel. Kaum ein Thema wird so oft und so emotional diskutiert wie das Thema Lebensmittelverschwendung. Jedes Jahr landen zahllose Tonnen an frischen und genießbaren Lebensmitteln im Abfall und werden zu Biogas oder Kompost verarbeitet. Aber was ist eigentlich so schlimm daran, Lebensmittel als Abfälle wieder in die Natur zu geben oder als Tiernahrung zu benutzen? Und wie könnte man Lebensmittelverschwendung verhindern? Um das und um vieles mehr geht es im folgenden Interview mit Tanja Dräger-Deterra.
Ich stelle zu Beginn gleich mal eine ganz naive Frage. Was ist eigentlich so schlimm an Lebensmittelverschwendung? Letztlich verrotten und verfaulen die Sachen oder werden von irgendwelchen Tieren gefressen und gehen dann irgendwie wieder in den ewigen Kreislauf der Natur ein, wo dann wieder neue Nahrungsmittel entstehen oder zumindest die Grundlage dafür für neue Nahrungsmittel. Das kann doch alles gar nicht so schlimm sein, oder?
Das ist eine sehr gute Frage. Muss ich aber trotzdem verneinen. Es ist schlimm. Man muss sich vorstellen, jedes Lebensmittel, was man verzehrt oder eben auch wegschmeißt, wird ja angebaut. Man braucht dafür Ackerfläche. Man braucht Energie, um Düngemittel herzustellen, die dann aufgebracht werden oder Pestizide. Man braucht Arbeitskraft, weil der Landwirt muss ja aufs Feld. Die Pflanzen hegen und pflegen. Sie müssen geerntet werden. Sie werden dann im weiteren Verlauf verarbeitet, gekühlt, gelagert, bekocht, verkocht und landen dann vielleicht eventuell als zu große Beilage dann in der Tonne. Das heißt also, man braucht viele Ressourcen, um Lebensmittel herzustellen, ganz unterschiedlich, ob jetzt pflanzliche Lebensmittel wie Kartoffel, Karotten oder tierische Lebensmittel wie Milch, Eier oder Fleisch. Für alle diese Lebensmittel wird Energie aufgewendet, Arbeitskraft und das ist mit einem Ressourcenverbrauch verbunden. Und wir müssen uns natürlich als Gesellschaft fragen, wenn wir so viele Lebensmittel wegschmeißen entlang der Wertschöpfungskette, also angefangen vom Landwirt über den Produzenten bis hin zu der Großküche oder bei uns in den Privathaushalten, wie gehen wir eigentlich mit unseren Ressourcen um? Und Sie haben es sehr schön anmoderiert, 18 Millionen Tonnen ist eine sehr große Zahl, 10 Millionen sind vermeidbar. Also für uns ein ganz dringender Handlungsbedarf als WWF. Und die Fragestellung eben dahinter, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Wollen wir uns das in Zukunft wirklich so erlauben?
Ja, und um diese Fragestellung auch richtig bearbeiten zu können, muss man natürlich etwas tiefer ins Thema reingehen und gucken, was eigentlich los ist und wo sind die Stellschrauben, an denen noch geschraubt werden kann. Deswegen lautet meine nächste Frage auch, in welchem Bereich werden eigentlich am meisten Lebensmittel verschwendet?
Also nach den Ergebnissen unserer Studie, es war ja eine Literaturanalyse von ganz verschiedenen Studien, die in Deutschland zur Verfügung stehen und in anderen europäischen Ländern. Und wir haben sozusagen eine Zusammenschau gemacht von all den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die es derzeit gibt. Und da ist das Ergebnis, dass in den privaten Haushalten tatsächlich immer noch am allermeisten weggeschmissen wird, aber dann ganz schnell gefolgt von den sogenannten Großverbrauchern. Das sind die Kantinen, Betriebskantinen, Mensen, Hotels, Gastronomen, bei denen eben auch sehr viel weggeschmissen wird. Und beim Groß- und Einzelhandel und dann folgt dann die Weiterverarbeitung und der Bereich der landwirtschaftlichen Produktion. Von daher ist für uns auch die wichtigste Stellschraube gerade im Bereich des Gewerblichen die Großküchen zum Beispiel, Hotelketten, Gastronomen, weil wir da auch sehr viele schöne Beispiele aus dem Ausland haben, wo man sehen kann, dass wenn man ganz kleine Dinge verändert, eigentlich effektiv Lebensmittelabfälle vermeiden kann. Vielleicht kann ich da gleich reingehen, ein paar Beispiele nennen, zum Beispiel, wenn man einfach unterschiedliche Portionsgrößen anbietet. Ne? Also es gibt heute oft einen Kinderteller oder den Seniorenteller, das ist vielleicht nicht so attraktiv. Manche mögen auch nicht fragen, ob sie denn die das nicht aufgegessene mitnehmen könnten. Insofern unser Plädoyer, einfach verschiedenste Portionsgrößen anzubieten, um Lebensmittelabfälle zu vermeiden.
Was sind denn die Gründe dafür, dass Menschen Essen wegschmeißen, egal ob es jetzt in ihrem privaten Haushalt ist oder in der Großküche?
Es ist oft das fehlende Wissen, auch die nicht vorhandene Wertschätzung. Also wir in Deutschland, muss man sagen, haben keine große Wertschätzung unseren Lebensmitteln gegenüber. Das ist in anderen Ländern anders, wie zum Beispiel in Italien, Frankreich oder Spanien, wo sehr wohl das Essen sehr viel zählt. Auch dort wird natürlich viel zu viel weggeschmissen. Aber hier in Deutschland zählt dieser Effekt auch noch mit rein, dass eine Wertschätzung gegenüber unseren Lebensmitteln nicht mehr so stark vorhanden ist wie vielleicht damals. Und es ist das fehlende Wissen. Also wenn man Leute befragt, wie viel meint ihr, schmeißt ihr weg so im Laufe des Tages, der Woche, eines Monats, dann ist die eigene Einschätzung immer geringer, weil keiner mag ja gerne wegschmeißen. Es ist ja nicht schön, keiner möchte das gerne, auch der Bäcker nicht, auch der Metzger nicht, auch der Obsthändler nicht. Von daher ist so die eigene Wahrnehmung eigentlich immer niedriger als das, was dann tatsächlich, wenn die Wissenschaft mal reingeht und erfasst, als was als Ergebnis dann dabei rumkommt. Und deswegen ist es auch so ganz, ganz wichtig, dass man Wissenschaftler mehr Zugang verschafft in die Lebensmittelindustrie oder im Bereich der Urproduktion, der landwirtschaftlichen Produktion, dass man wirklich mal Forschungsvorhaben durchführen kann, um valide Daten für Deutschland zu erlangen. Weil das ist ein ganz wesentliches Ergebnis auch unserer Studie. Es gibt zwar Daten für Deutschland, aber die sind immer noch sehr, sehr lückenhaft im Vergleich zu anderen Ländern. Und das ist auch wiederum interessant, wenn man sich anguckt, wie viel Lebensmittelabfall gibt es zum Beispiel in den Niederlanden oder Großbritannien oder anderen Ländern der Europäischen Union. Dann fällt gerade die Niederlande und Großbritannien ganz besonders schlecht weg, kommt schlecht bei rum, obwohl dies gerade Länder sind, wo es schon ganz lange Kampagnen gibt, um Lebensmittelverschwendung zu verringern. Es läuft dort auf der politischen Ebene viel, viel mehr und es gibt dort viel mehr Forschungsvorhaben. Und das zeigt auch wiederum, je mehr Bewusstsein da ist, je mehr Daten da sind, desto größer ist leider die Abfallmenge, die dann tatsächlich dabei herauskommt. Und von daher denken wir in Deutschland, dass unsere Zahlen noch sehr, sehr konservativ sind, weil wir eben gar nicht für alle Bereiche genügend Daten zur Verfügung haben.
Was läuft denn da an Sachen im politischen und im Forschungsbereich mehr, woran wir uns vielleicht mal ein Beispiel nehmen könnten? Haben Sie da irgendwie konkrete Studien oder konkrete Gesetzesdiskussionen oder sowas?
Ja, in Großbritannien gibt es eine ganze Institution sozusagen, die von staatlicher Seite beauftragt ist, FOREP heißt es, die beauftragt ist von staatlicher Seite, Forschungsvorhaben durchzuführen, Kampagnen durchzuführen und die dann eben wirklich in alle Bereiche mal richtig reingeschaut haben. Sie haben Forschungsvorhaben für private Haushalte durchgeführt und in Tonnen geschaut, aber eben auch für Unternehmen. Und die Schaffung des Bewusstseins bewirkt schon ganz, ganz viel. Das haben wir auch in zahlreichen Beispielen sehen können, wo es zum Beispiel um diese Großküchen geht. Ne? Man hat dann nicht das Bewusstsein, man hat einmal Lebensmittelabfall in der Küche selber, es wird angeliefert, schon mal vorsortiert. Dann gibt es ja Lebensabfälle, wenn man kocht, und dann gibt es die Lebensmittelabfälle bei der Ausgabe. Jetzt zum Beispiel im Rahmen eines Buffets oder in Mensen, wenn man das als Aussage hat. Und dann gibt es die ganzen Rückläufe von den Tellern. Und es gibt gar nicht so die Überschau sozusagen in vielen Restaurants oder Kantinen, an welchen Punkten wird eigentlich wie viel weggeschmissen, wie viel kommt weg und wie könnten wir das eigentlich ändern. Und wenn man da reingeht und guckt, in der Küche selber, bei der Anlieferung, bei der Ausgabe, bei den Rückläufen der Teller, was fällt da eigentlich an und was kostet uns das? Es ist auch ein ökonomischer Faktor. Wir kennen Zahlen, dass 1 Kilo Lebensmittelabfall ungefähr 2 Euro sind. Dann summiert sich das relativ schnell auf eine größere Summe. Und das ist ja auch eigentlich ein Anreiz, sollte es für Unternehmen sein, da zu reduzieren, nicht nur aus moralischen und Ressourcenschutzgründen. Aber allein dieser Gang sozusagen zu gucken, warum und weshalb fällt wie viel bei uns im Unternehmen an, bewirkt schon, dass sich Änderungen ergeben und dass man Lebensmittelabfälle verringert.
Und solche Organisationen wie in England gibt es in Deutschland nicht und der WWF könnte das auch nicht übernehmen.
Der WWF könnte das nicht übernehmen, aber was wir fordern ist, dass die Politik hier wirklich sich bewegen sollte. Es gibt interessanterweise seit 2012, also in 2012 wurde es verabschiedet, ein fraktionsübergreifender Antrag tatsächlich von SPD, CDU und den Grünen, die Linke kam dann noch dazu, mit sehr schönen Ideen, ein Appell an die Regierung, dass Lebensmittelabfall ein akutes Thema ist, dass behandelt werden sollte. Und in diesem fraktionsübergreifenden Antrag sind viele Ideen und Aktionen drin, die umgesetzt werden sollten. Es war ein Aufruf an die Regierung schon 2012. Es ist ja dann auch was passiert. Die Frau Aigner vom Bundeslandwirtschaftsministerium hat die Kampagne gefahren, so gut für die Tonne, die aber ganz explizit nur an die Verbraucher gerichtet ist. Und wir wissen bis heute nicht, was die eigentlich bewirkt hat, weil es dazu keine Ergebnisse, keine Evaluierung, kein Monitoring gab. Es ist bekannt, dass es die Anzahl ist bekannt, wie viel Klicks sozusagen auf wie viele Menschen auf die Webseite gegangen sind. Aber es ist eben nicht bekannt, was es denn tatsächlich in den Haushalten bewirkt hat. Wie viel Lebensmittelabfall haben wir jetzt in den privaten Haushalten durch die Kampagne zu gut für die Tonne weniger? Also da liegen keinerlei Ergebnisse vor. Und zu gut für die Tonne, wie gesagt, war wirklich nur an die Verbraucher gerichtet und nicht an das Gewerbe. Hier ist noch gar nichts passiert. Und das ist unser Aufruf jetzt vom WWF, wir haben da jetzt eine Petition gestartet, zusammen auch mit anderen Organisationen und möchten die Politiker aufrufen, diesen schönen Antrag von 2012 aus der Schublade zu holen und eine nationale Strategie in die Wege zu leiten mit ganz eng gesetzten Zeitfenstern, mit Arbeitsplänen, mit Aufteilung für die spezifischen Branchen. Was kann man eigentlich pro Branche tun? Das ist wichtig. Ein Bäcker hat ja ganz andere Handlungsoptionen als ein Händler, aber dass man da eben Handlungsleitfäden erarbeitet, gute fachliche Praxis, was ist eigentlich möglich, in welchen Bereichen und wie kann man das schaffen, dort Lebensmittelabfälle zu vermeiden? Das fordern wir von der Regierung. Und sie hat ja ein sehr ambitioniertes Ziel bis 2020, das ist im Prinzip übermorgen, ist es das Ziel der Bundesregierung, Lebensmittelabfall auf 50% zu reduzieren. Ein sehr ambitioniertes Ziel und wir sehen überhaupt nicht, wie das funktionieren soll, wenn wir nicht ausreichend Daten haben und wenn es eigentlich überhaupt keine Strategie gibt, wie das erreicht werden soll.
Sie haben vorhin gesagt, dass eigentlich niemand gern Lebensmittel wegschmeißt, dass das eigentlich keiner will. Und ich habe mich im Vorfeld schon gefragt, wenn wir vielleicht mal die Müllabfuhr außen vor lassen, wem nützt es eigentlich, dass Lebensmittel verschwendet werden? Profitiert da eigentlich auch irgendwer davon?
Lebensmittel sind halt für viele sehr billig. Also für die Wirtschaft ist es kein richtiger Faktor oft, so dass da nicht ordentlich gewirtschaftet wird mit dem Lebensmittel, was man zur Verfügung hat. Es wird im Vorfeld viel aussortiert, jetzt im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion. Die Landwirte haben ja sehr wohl Interesse, dass sie das, was sie produzieren, auch verkaufen als Lebensmittel und sie bekommen es aber oft nicht abgenommen, weil eben die Größe nicht stimmt, die Form nicht stimmt, die Konsistenz nicht stimmt und dann stehen sie mit ihren Produkten da und haben keinen zweiten Vertriebsweg. Und dann bleibt eben die Kartoffel oft als Gründüngung, sogenannte Gründüngung auf dem Acker oder geht in die Biogasanlage oder wird an Tiere verfüttert. Das ist für die Landwirte nicht das, was sie wollten und auch aus unserer Sicht natürlich nicht das, was wie es sein sollte. Aber Ihre Frage war ja auch, wer ein wirtschaftliches Interesse daran hätte, ne?
Genau, wer davon eigentlich, also ob es jemanden gibt, der davon profitiert?
Profitiert eventuell die Energiewirtschaft? Weil schon die Nachfrage danach ist, dass man Rohstoffe braucht, um Biogasanlagen zu füttern zum Beispiel. Daraus haben sich Wege entwickelt, wo Unternehmen natürlich auch ihren Profit schlagen können, wo wir sagen, Biogasanlagen sind sinnvoll, aber eben tatsächlich für Abfälle, aber nicht für Lebensmittel, die man ja eigentlich hätte noch essen können, die von der Qualität gut sind, aber nur aussortiert worden sind, weil sie eben bestimmten Normen, die wir heute haben, denen nicht entsprechen.
Was schockiert Sie an Ihrer Studie eigentlich am meisten und was gibt Ihnen am meisten Hoffnung, dass alles doch wieder besser werden kann?
Wir haben ja die erste Studie schon 2012, glaube ich, rausgebracht mit den Tonnen für die Tonne. Da hatten wir nur die Verbraucher im Visier, noch nicht die gesamte Wertschöpfungskette. Und seitdem bin ich nach wie vor geschockt, weil ich denke, es sind wertvolle Lebensmittel, die wir anbauen und wir verschwenden tatsächlich im ganz großen Maßstab Ressourcen. Und es geht ja immer darum, Ackerfläche ist sehr knapp. Es ist heute weltweit, die heute weltweit zur Verfügung stehende Ackerfläche ist heute schon knapp, ist von Degradierung bedroht, von Erosion, von Wüstenbildung etc. etc. Wo ja immer die Frage ist, wie ernähren wir denn in Zukunft die Menschheit? Das sind ja ganz viele Diskussionen, die darum herumlaufen, wo es darum geht, sollen wir intensivieren, sollen wir die landwirtschaftlichen Flächen ausweiten und so weiter und so fort. Aber eben nicht betrachtet wird, wie viel schmeißen wir eigentlich schon im Vorfeld weg. Und das hat mich sehr betroffen gemacht, die Ergebnisse zu sehen, dass wir eben, das haben wir ja ausgerechnet auch in dieser Studie, umgerechnet 2,6 Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, das ist im Prinzip genau die Größe von Mecklenburg-Vorpommern plus das Saarland, dass wir diese gesamte Fläche von diesen beiden Ländern bewirtschaften, um alles, was wir davon ernten, eigentlich irgendwann im Laufe der Wertschöpfungskette in die Tonne zu schmeißen. Und da denke ich auch ganz persönlich, das kann gar nicht sein und das kann ich meinen Kindern so nicht später rechtfertigen, wie wir eigentlich mit unseren Ressourcen umgegangen sind.
Ja, der Vergleich mit Mecklenburg-Vorpommern und Saarland ist auf jeden Fall ein recht heftiger. Trotzdem nochmal auf den zweiten Teil der Frage nochmal zurückzukommen. Gibt es auch irgendwas, wo Sie sagen, da haben Sie Hoffnung, das ist irgendwie eine Entwicklung? Sie haben ja jetzt gerade schon angesprochen, dass Sie schon mal 2012 so eine ähnliche Studie gemacht haben. Die hatte ja damals noch den Titel Tonnen für die Tonne. Mhm. Gibt es da irgendwie eine Entwicklung, wo Sie sagen, da geht's bergauf eher als bergab?
Ja, doch in ganz verschiedenen Bereichen. Also wir sehen auch im politischen Raum, dass sich da viel bewegt. Auch unsere Petition ist da sehr gut aufgenommen worden. Es gibt ja Parteien, die sich dafür einsetzen und hier Bewegung haben möchten, die das sehr unterstützen, dass hier eine nationale Strategie gegen Lebensmittelverschwendung in die Wege geleitet werden sollten. Also von Seiten der Politik habe ich da Hoffnung. Ich habe aber auch Hoffnung auf der Seite von der Wirtschaft, von den Unternehmen. Wir haben eine sehr schöne Initiative mit verschiedensten Organisationen, die heißt Genießt uns gegen die Verschwendung von Lebensmitteln. Und da haben wir fast 30 Unternehmen, die sich schon sehr engagieren, Lebensmittelabfälle zu vermeiden, angefangen eben von Bäckern, von Landwirten, von Supermärkten, die schon unter den heutigen Rahmenbedingungen versuchen, das Beste draus zu machen. Und das sind wunderbare Beispiele, die geben sehr viel Mut. Ja, und ich denke, je mehr man darüber spricht und je mehr sich jeder Einzelne bewusst macht, was er machen kann und wie er unterstützen kann und dass es wirklich effektiver Ressourcenschutz und Klimaschutz ist, hoffe ich auch, dass in Zukunft die Wertschätzung der Lebensmittel auch in den Privathaushalten durchaus wieder gesteigert werden kann.
Sie haben vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, wie Sie eigentlich auf die Ergebnisse Ihrer Studie kommen. Ich glaube, das Stichwort da war literarische Analyse. Und ich habe mir auch im Vorfeld vorgestellt, dass Sie wohl kaum einen Aufpasser an jede Mülltonne in Deutschland gestellt haben werden. Aber können Sie vielleicht nochmal konkreter sagen, wie Sie vorgegangen sind, um zu den Ergebnissen Ihrer Studie zu kommen?
Ja, es war eine Meta-Analyse, das ist richtig. Wir haben geguckt, welche Studien gibt es derzeit in Deutschland, mit welchen Ergebnissen pro Teil der Wertschöpfungskette, also welche Ergebnisse gibt es für den Bereich der landwirtschaftlichen Produktion, welchen für die Weiterverarbeitung, für den Handel, für die Großverbraucher und für die Privathaushalte, haben das alles zusammengeführt. Und da, wo eben sehr große Lücken auch noch waren für den Bereich Deutschland, haben wir geguckt, wie sieht es mit anderen europäischen Ländern aus und wie kann man diese Daten, die dort vorliegen, übertragen auf unsere Situation, weil jetzt in Frankreich ja zum Beispiel oder Großbritannien das wirtschaftliche Gefüge im Grunde genommen ja dasselbe sind und auch das Konsumentenverhalten. Also da kann man schon einiges übertragen. Und so haben wir versucht, die gesamte Kette möglichst valide abzubilden. Aber man muss immer sagen, wir sagen ja selber, es ist eben einfach noch zu lückenhaft. Es sind jetzt die ersten Daten und Schlüsse, die wir ziehen können. mit der Annahme, dass wenn wir näher reingehen können, wenn wir mehr valide Daten zur Verfügung haben, dass wahrscheinlich die 18 Millionen Tonnen, die ja so schon erschreckend genug sind, eigentlich nach oben gehen. Um ein Beispiel zu nennen, also es gibt in Großbritannien Untersuchungen eben mit dem ganzen Obst und Gemüse, ob es überhaupt nach der Ernte in die Wertschöpfungskette hineinkommt, sprich in die Weiterverarbeitung oder in den Handel. Und da gibt es Ergebnisse für Obst und Gemüse, dass rund um 30% überhaupt nicht Eingang in die Wertschöpfungskette finden, sondern auf dem Feld liegen bleiben oder in die Biogasanlage gehen oder als Tierfutter verwendet wird. 30% ist eine unglaublich hohe Zahl. Wir haben nur Einzeldaten in Deutschland. Da gibt es aber auch so ähnliche Größenordnungen. 30% der Möhren bleiben zum Beispiel liegen oder gehen in die Tierfütterung und gehen gar nicht in die Verarbeitung, weil sie vielleicht zweibeinig sind, zu krumm, zu klein, was auch immer. Und bei den Äpfeln sind es zum Beispiel 10%. Und weil wir gesagt haben, dass diese Daten tatsächlich noch zu lückenhaft sind, haben wir das gar nicht in die Studie mit einbezogen. Das ist aber eine hohe Summe. Also da kann man schon davon ausgehen, dass die 18 Millionen Tonnen auf jeden Fall nochmal sich wesentlich erhöhen werden, wenn man das auch noch berücksichtigen würde, wie viel eigentlich auf dem Feld liegen bleibt.
Wir haben jetzt schon sehr viel darüber gesprochen, wie das in Großbritannien so aussieht und festgestellt, dass die in puncto Lebensmittelverschwendung nicht ganz so, ich sag jetzt mal, doof aufgestellt sind wie wir in Deutschland hier. Aber in ihrer Studie, das große Wegschmeißen, da ging es ja hauptsächlich im Fokus auch um Deutschland und um die Situation in Deutschland. Können Sie Aussagen darüber treffen, wie wir in Deutschland so etwas allgemeiner im internationalen Vergleich liegen in puncto Lebensmittelverschwendung?
Also jetzt, wenn man die Daten sich anschaut, ist das das Mittelfeld. Wir sind nicht besonders gut und wir sind aber auch nicht besonders schlecht. Jetzt, was die Summe der Lebensmittelabfälle anbelangt, meinen Sie, nicht wahr?
Ja, die Summe der Lebensmittelabfälle oder auch die politischen Bestrebungen, daran was zu ändern.
Die politischen Bestrebungen im unteren Mittelfeld, würde ich sagen. Es gibt es zu gut für die Tonne und es gibt die Reste-Äpfel, was man aus Resten am besten kochen kann. Die ist sehr, sehr gut von dem Bundeslandwirtschaftsministerium, aber es passiert noch viel zu wenig. Wir sehen da noch keinen Druck, der da durch die Wirtschaft geht. Viele Unternehmen würden gerne was tun, also das kriegen wir auch über die Initiative Genießt uns mit, sagen aber, solange das keinen politischen Rahmen gibt, trauen sie sich auch nicht raus. Und das ist auch eigentlich nachvollziehbar, wenn jetzt eine Hotelkette sagt, wir öffnen jetzt Tür und Tor für die Wissenschaft. Die können jetzt mal gucken, wie viel Lebensmittelabfälle eigentlich bei uns anfallen und dann arbeiten wir Maßnahmen aus. Dann ist die Presse sofort da und zeigt mit dem Finger auf das entsprechende Unternehmen. Aber bei euch ist ja so überhaupt was angefallen. Das ist ja ein Skandal. Das ist die Angst der Unternehmen und von daher die Forderung auch von Seiten der Unternehmen oft, schafft einen Gesamtrahmen, wo alle Unternehmen sich drin bewegen und gemeinsam bewegen. Und das ist das, was wir mit der nationalen Strategie auch fordern, dass es da einen runden Tisch gibt, wo alle Beteiligten tatsächlich in die Pflicht genommen werden und, wie gesagt, eben Handlungsleitfäden erarbeitet werden und Ziele vereinbart werden, wie wir das Ziel, diese 50% in nunmehr 5 Jahren erreichen wollen.
Wir haben jetzt schon sehr viel über die internationale Ebene gesprochen und über Politik. Ich würde es gerne mal ein bisschen runterbrechen. Mhm. Ich möchte mal, also ich könnte jetzt ganz allgemein die Frage stellen, was man als Einzelperson oder vielleicht sogar als Gruppe tun kann, um den Entwicklungen entgegenzuwirken. Ich möchte es aber mal anders angehen. Sie haben jetzt sicherlich einige Zeit an Ihrer Studie gesessen und ich vermute mal, dass das nicht Ihr erster Berührungspunkt mit der Thematik war, beziehungsweise ich weiß es ja auch. Sie haben diese Studie, also eine ähnliche Studie schon 2012 gemacht. Das heißt, wenn überhaupt jemand, dann sind ja wohl Sie für die Problematik sensibilisiert. Was tun Sie denn privat oder im Verbund mit Ihren Freunden und Kollegen ganz konkret in Ihrem Leben, um den Entwicklungen entgegenzuwirken?
Ja, das ist eine schöne Frage. Also es hat auf jeden Fall mich selber sehr an die Nase fassen lassen und es ist dann auch nicht vom einen Tag auf den anderen, konnte ich das auch nicht umstellen. Ich habe eine Familie mit 2 Kindern und wir haben ganz oft gesucht. Mein Mann kommt aus Ecuador, da kommt dann der eine oder andere auf längere Zeit zu uns ins Haus. Es ist eh ein sehr offenes Haus und dann tatsächlich zu gucken, wie koordinieren wir das wirklich am besten, wer kauft was ein und nicht, dass alle 3 dann Brötchen kaufen, dann hat man einen Riesenstapel an Brötchen und guckt, was man damit machen kann. Der eigene Blick in den Kühlschrank, das habe ich auch wirklich gelernt, dass das verändert werden muss in unserer Familie, dass man da guckt, was muss ich zuerst essen und verkochen und nicht das, was ich eben gerade gekauft habe und eigentlich viel mehr Appetit drauf habe. Das ist auf jeden Fall ein Prozess, würde ich jetzt mal so sagen, den wir uns angenommen haben. Denn mit der Nachbarschaft, das hat eigentlich auch sehr schon funktioniert, wenn wir ins Wochenende fahren oder mal in den Urlaub und wir haben einfach noch zu viel zu Hause, dass wir das bei den Nachbarn verteilen und das kommt jetzt eigentlich auch zurück. Also wenn die Nachbarn jetzt Aufläufe machen und schaffen es nicht oder haben eh zu viel gemacht, dass sie bei uns an die Tür klopfen und fragen, habt ihr schon Abendbrot gekocht oder habt ihr Lust auf Auflauf? Wenn man es anfängt zu leben, kommt dann viel zurück. Das fand ich total schön. Und ja, natürlich auch die Kinder sensibilisiert, dass noch mehr berücksichtigt wird, was wollt ihr eigentlich in der Brotbox haben, damit dann die Brotbox nicht voll zurückkommt. Es sind so ganz viele kleine Dinge, die man aber so in der Gesamtschau erstmal im Blick haben muss. Und der Alltag ist ja der Alltag. Dann ist man mal eingeladen hier und flexibel da, dass man aber trotzdem sich bemüht, tatsächlich immer das zu nehmen, was als erstes weg muss und nicht zu viel einzukaufen. Also auch planvoller einkaufen. Also es klingt sehr simpel und vielleicht auch so ein Ratschlag, den viele vielleicht nicht so gerne hören, aber es ist doch hilfreich, dass man sich tatsächlich eine Liste macht, was ist eigentlich noch zu Hause und was brauche ich wirklich und sich da nicht so verführen lässt. Und die Lagerung, also Lagerung tatsächlich von Lebensmitteln, dass man das auch immer im Blick hat.
Sie haben gerade schon das Wort Bemühen verwendet. Bemühen steht ja immer so ein bisschen für, ja, es ist so ein leichter Krampf dabei. Wie ist das denn für Sie? Fühlt sich das gut an oder ist das eher sowas, wo Sie sich dazu zwingen müssen?
Also es ist bestimmt durchaus beides gewesen, weil mein Mann kocht sehr gut, ich koche jetzt mittlerweile auch sehr gut, glaube ich, aber es war am Anfang für mich, es ist mir nicht in die Hände gefallen, zu gucken, was zauber ich da jetzt draus. Mittlerweile ist es weniger ein Bemühen, sondern mehr Spaß, wo ich dann aber auch denke, es ist eben auch erstmal ein Lernprozess, dass man guckt, was macht man denn aus den Sachen, die man da noch hat. Und dann bringt es irgendwann Spaß. Aber ich kann nicht sagen, dass es von Anbeginn so war. Ich musste da erstmal hinkommen und das lernen, wie ich mit den einzelnen Lebensmitteln umzugehen habe und was ich alles zaubern kann. Und dann ist es aber auch richtig schön. Und die Kinder zum Beispiel, dass man jetzt eben, wenn man da noch Äpfel und Obst hat, die nicht mehr so gut aussehen, einen leckeren Kompott macht mit Sahne, das finden sie großartig. Das haben sie mittlerweile auch total verinnerlicht. Wenn der Pablo, also mein Sohn, da jetzt eine braune Banane sieht, dann da machen wir jetzt noch Milchshake draus, oder Mama? Also so, dann ist es eben Spaß. Mhm. Aber es war nicht durchgängig so. Mhm.
Wir biegen jetzt mit dem Gespräch so langsam mal in die Zielgerade ein. Sie haben als prominentes Gesicht für Ihre Studie und auch, glaube ich, für die gesamte Kampagne gegen Lebensmittelverschwendung Christian Rach gewonnen. Und der schreibt in seinem Vorwort zur Studie folgenden Satz: Die vorliegende Studie zeigt auf, wie wir durch einen sorgsameren Umgang mit Lebensmitteln in erheblichem Ausmaße Ressourcen sparen und zum Klimaschutz beitragen können. Und das klingt zwar auf der einen Seite supi und ich kann Ihnen auch dazu nur gratulieren, dass die optische Aufmachung Ihrer Studie, dass ich die sehr gelungen finde, aber dennoch würde ich sagen, machen wir uns nichts vor, kaum jemand wird diese Studie wirklich lesen, weil sie dann eben doch abstrakt ist und wissenschaftlich und was halt Studien so an sich haben. Haben Sie Strategien oder Ideen, wie man die Ergebnisse und Ratschläge der Studie vielleicht praxisnäher aufbereiten und vermitteln kann, sodass der, ich sag mal, geneigte Weltverbesserer sich nicht durch ein Pamphlet an Zahlen, Daten und Fakten wühlen muss?
Ja, das haben wir sicherlich. Ich meine, mit der Studie an sich, wir wollten die Politik aufrütteln. Das war das vornehmliche Ziel der Studie tatsächlich. Und ich glaube, das haben wir auch geschafft. Aber wir denken natürlich auch an den Einzelnen. Und wir haben mit unserer sehr schönen Kampagne I'm Nature jetzt sehr viele Aktivitäten rund um das Thema gestartet, um das fassbar zu machen mit Aufgaben, mit Spielen, mit Tipps und Tricks, wo sich der Einzelne bei I'm Nature eben angucken kann, was kann ich eigentlich als Einzelner tun und was sind so die kleinen und großen Herausforderungen, die ich mir stellen könnte. Also da haben wir so ganz verschiedene Fragen und Antworten und Aktivitäten zusammengespielt, wo sich jeder Einzelne ausprobieren kann. Und wir haben eben in unserer, wie gesagt, Initiative Genießt uns ja auch die Beispiele mit den Unternehmen, die man sich auch anschauen kann und sehen kann, was man heute als Kleinstunternehmen oder als mittleres Unternehmen alles Schönes machen kann, um Lebensmittelabfälle zu vermeiden. Und vielleicht als letzten Punkt, wir haben jetzt am Samstag ein sehr großes Event vor Augen, vor dem Berliner Hauptbahnhof, das Essensretter Brunch beginnt um 10, 11 Uhr, wo wir 5000 Leute verköstigen wollen mit aussortierten Obst und Gemüse, wo alle sehr gerne eingeladen sind. Wir werden morgen schon auf einen Hof fahren und Kirschen pflücken, weil der Betrieb selber das gar nicht mehr leisten kann und auch nicht verkaufen kann. Deswegen fahren wir dahin und pflücken ganz, ganz viele Kirschen, die am Samstag gerne mit uns zusammen eingekocht und zu Marmelade verarbeitet werden können. Und ansonsten haben wir eben Brot und Gebäck vom Vortag und sonstiges aussortiertes und machen daraus ein ganz leckeres Brunch vor dem Hauptbahnhof am Samstag.
Mhm. Gibt es jetzt abschließend noch etwas, was ich Sie nicht gefragt habe, was Sie aber zum Thema unbedingt noch loswerden möchten?
Vielleicht wirklich den Appell, Lebensmittel wieder wertzuschätzen. Das haben Sie verdient.
I'm gonna be round my vegetables. I'm gonna chow down my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable. If you brought a big brown bag of them home, I'd jump up and down and hope you'd toss me a carrot. I'm gonna keep well my vegetables, cart off and sell my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable. I tried to kick the ball, but my tinny flew right off. I'm red as a beet, 'cause I'm so embarrassed.
Oh, yeah.
I know that you feel better when you send us in your letter and tell us the name of your favorite vegetable. I know that you feel better when you send us in.
Viele werden es kennen. Man ist irgendwo an der frischen Luft unterwegs und man bekommt Hunger. Eingepackt hat man natürlich selber nichts. Wie schön wäre es dann, wenn jemand am Wegesrand etwas Essbares angebaut hätte. Genau diese Idee verfolgt das Projekt Kostbare Landschaften. Am Rande des über 1000 Kilometer langen Jakobweges pflanzten sie alte, essbare Obstsorten zur Verpflegung der Wandernden und um die alten Sorten wieder bekannter zu machen. Es ist ein Projekt, das die Wertschätzung für Lebensmittel wieder in Erinnerung rufen kann und gleichzeitig sehr lecker schmecken soll.
Bei mir ist jetzt der Thomas Pendorf und der wird uns jetzt einiges erzählen über das Projekt Vielfalt am Jakobsweg.
Hallo. Ja, grüß dich, Marco. Ja, Vielfalt am Jakobsweg, das ist ein Projekt, das vor 5 Jahren entstanden ist. Wir hatten hier im Lebensgut Kobstedt vor geraumer Zeit damit angefangen, alte Obstsorten zu sammeln und haben jetzt mittlerweile so mehrere hundert solcher Sorten hier in unserer Baumschule aufgepflanzt und haben jetzt aber festgestellt, dass wir gar nicht genug Platz dafür haben, um die für die Nachwelt zu bewahren. Und deswegen haben wir jetzt uns überlegt, wie man dieses Kulturerbe halt effektiv für die Nachwelt erhalten und bewahren kann und sind so zu der Idee gekommen, die an dem Jakobsweg zu pflanzen, der ja bekanntlich ein paar tausend Kilometer lang ist, wenn man so die ganzen Nebenwege mit dazu rechnet. Genau, und dann haben wir angefangen vor 4 Jahren mit der ersten Pflanzaktion am Jakobsweg und unser Ziel ist halt, über 1000 verschiedene Sorten entlang des Jakobswegs zu pflanzen, um im Prinzip diese Sorten einerseits auch den Menschen wieder zugänglich zu machen, also dass sie sie kosten können, kostbare Landschaft sozusagen erschaffen. Und für die Pilgerreisen ist es natürlich auch sehr attraktiv, wenn sie da halt eben eine gute Verpflegung am Wegesrand finden. Andererseits kommen sie vielleicht auf den Geschmack und sagen, okay, sie möchten die eine oder andere Sorte eben auch für sich haben und so die Vielfalt findet wieder einen Weg in die Welt, in das Leben der Menschen. Ja.
Okay, und bist du denn jetzt zufrieden mit der Pflanzaktion, mit der letzten?
Ja, also die Pflanzaktionen entwickeln sich legendär, sage ich mal. Also es wird schon jedes Mal irgendwie zumal cooler. Und es sind wirklich spannende Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten dabei so. Und es hat irgendwie echt auch jeder das Gefühl, was Besonderes getan zu haben. Man muss sich auch vor Augen führen, dass diese Bäume 100 Jahre alt werden können. Also im Jahre 2117 steht im Optimalfall der Baum noch und beschenkt nach wie vor die Welt mit Lebensraum, mit Früchten, mit Holz, mit sauberer Luft und schützt natürlich auch die Erde. Und dieses Gefühl, das kommt irgendwie rüber und es werden auch immer mehr Leute. Und ihr seid, die Hörer, herzlich auch eingeladen, nächstes Jahr zum Reformationstag mit dem Lebensgut Kopstedt zusammen einen weiteren Streckenabschnitt zwischen Erfurt und Gotha zu bepflanzen. Ja, ich bin sehr zufrieden. Die Resonanz war sehr positiv.
Okay, na dann, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg für dieses Projekt.
Ja, vielen Dank auch. Auf der Westseite sozusagen pflanzen und das Loch mindestens so groß halt, ne? Mhm. Je nach Wurzelballen und von der Tiefe her auch. Und dann kann man das nochmal so ein bisschen anheben, so ein bisschen anlockern, dass unten drunter lockere Erde ist, ach so, dass die dann gleich wurzeln können und dass der Baum auf jeden Fall nicht zu tief in der Erde trischt. Also nicht bis hin, sondern eher so bis da, wo der Wurzelansatz ist, ja? Mhm. Also man kann es dann im Prinzip so handhaben, dass man das nochmal so ein bisschen rauszieht und dann im Prinzip die Erde so Stück für Stück zuführt. Ne? Wir können ja sicherlich auch vom Rand nochmal ein kleines bisschen Erde mit dazu nehmen, wenn es jetzt, also keine so eine Löchergraben, wenn möglich, hier. Das ist suboptimal für den Betrieb. Wobei, ihr seht, es wird eh nur die Hälfte geerntet. Von daher gesehen sind das wahrscheinlich nur Kollateralschäden. Ja. Okay, gibt es denn noch Fragen? Also wässern würden wir dann im Anschluss, da ist ja unser Top-Winzer aus Tüttleben, der sich hier heimlich davonschleicht, zuständig. Wie sieht es denn aus, Stefan? Können wir auf Wasser hoffen?
Ja, ja.
Super. Ja. Also da würde dann sehr zeitnah, sage ich mal, nehme ich mal an, hier wieder mit Wasser auftauchen, oder?
Das ist ja schon da.
Ach, noch besser. In dem Auto da.
Ich habe gedacht, ihr seid schon fertig.
Ich dachte, du tankst mit Benzin und nicht mit Wasser.
Ganz hinten der Weiche.
Ach so. Kommst du da mal runtergefahren, dass wir erstmal hier Wasser haben? Wurde gesagt, wenn ich wüsste, dass die Welt heute untergehen würde, würde ich heute noch einen Baum pflanzen. Und wir gehen natürlich nicht davon aus, dass die Welt untergeht, aber wir pflanzen trotzdem einen Baum. Na? Okay.
Also, ich finde es toll, dass Sie hier sind und dass wir das sogar unter dem Sonnenschein genießen können, unseren guten Willen, die Tat umzusetzen, die Möglichkeit zu haben. Vielen Dank dem Lebensgut Kopstedt, die ja alles schon so schön vorbereitet haben. Wenn ich demnächst hier langfahren werde, werde ich an den heutigen Tag denken. Und wenn dann hier die Früchte wachsen, ich freue mich drauf. Ich habe einen Text mitgebracht, der bringt uns ein Stück zur Besinnung. Und ich glaube, der tut uns richtig gut. Da heißt es nämlich im Matthäusevangelium, so hat es Jesus gesagt: Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind.
Denn ihnen gehört das Himmelreich.
Glückselig sind die, die an der Not der Welt leiden.
Denn sie werden getröstet werden.
Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind.
Denn sie werden die Erde als Erbe erhalten.
Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit.
Denn sie werden satt werden.
Glückselig sind die, die barmherzig sind.
Denn sie werden barmherzig behandelt werden.
Glückselig sind die, die ein reines Herz haben.
Denn sie werden Gott sehen.
Glückselig sind die, die Frieden stiften.
Denn sie werden Kinder Gottes heißen.
Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie tun, was Gott will.
Denn ihnen gehört das Himmelreich.
Glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört.
Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß.
Also große Worte, die man sich eigentlich nochmal vornehmen müsste, um genau zu gucken, was es heißt und drüber zu diskutieren. Großes geschieht, wenn wir jetzt unsere Hände nutzen, unsere Augen nutzen, alles, was zu uns gehört, und hier Hoffnung pflanzen, dass spätere Generationen diese Früchte hier ernten können. Tja, und das war die Andacht. Ich glaube, wenn wir jetzt weiter Bäume pflanzen, haben wir noch mal ein weiteres Herz bekommen für das, was wir hier eigentlich tun. Ich wünsche gutes Gelingen.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ne?
Genau.
Gekommen sind wir die Allee noch vollständig. Man sieht, wie schnell das erodiert.
Ja.
Und wenn unsere Kinder hier, sage ich mal, jetzt nicht von uns einen gewissen Impuls bekommen, dann wird es dann überall mal so aussehen, wie nur ein großes Feld ist. Und deswegen haben wir ganz bewusst, Dankeschön, diese Sorten, auch die hier in der Region wachsen, halt auch wieder veredelt in unserer eigenen Baumschule und möchten die auch wieder hier ansiedeln. Genau. Und von daher gesehen haben wir jetzt die Wahl zwischen verschiedenen Apfelsorten und Pflaumensorten und Renegloten und ein Walnussbaum ist auf jeden Fall auch dabei, wie im Walnusskindergarten. Da muss ich jetzt mal schauen, wo der ist. Hier ist er.
Ich würde fast lieber.
Also ihr müsst euch einfach mal überlegen, Pflaume oder Apfel, dann würde ich euch ein paar Tipps geben und dann könnt ihr da euch einfach mal genauer anschauen.
Was willst du, lieber Apfel oder Pflaume?
Pflaume.
So, hier für die
Walnussbaum.
Das ist der Walnussbaum. Der kommt hier hin. Also, okay. Der kommt dahin.
Oh, okay, super. Dann bitte mal so pflanzen, dass der hier überreicht. Ne? Das fällt rein mit der Krone.
Ja.
Okay. Mathilda.
So, was wird das für ein Baum?
Das ist der Walnussbaum.
Das ist der Walnussbaum. Super.
Die Walnusszwerge. Super.
Ja, wir sind vom Lebensgut angesprochen worden, ob wir uns an der Baumpflanzaktion beteiligen. Und da haben wir natürlich auch gleich Ja gesagt. Haben mit den größeren Kindern gesprochen, warum das erforderlich ist. Haben sie sensibilisiert, um hierher zu kommen heute am Samstag. Uns sind ja auch einige erschienen. Und wir freuen uns darüber, dass sich doch auch die Eltern mit beteiligen, hier was für unsere Umwelt zu tun.
Dankeschön.
Bitteschön.
Ihr seid jetzt auch hier bei dieser Baumpflanzaktion. Also erzählt doch mal, wer seid ihr denn und wo kommt ihr her und warum seid ihr hier?
Ja, mein Name ist Julian Schneider. Ich komme aus München, also aus dem Großraum München, mache dort eine Landschaftsgärtnerausbildung und habe über die Oja von der Aktion mitbekommen und fand es sehr gut, einen Baum selber zu pflanzen, weil man da eben was Nachhaltiges tut, was anhält, was über mehrere Jahre eben hinweg dann da steht und man sieht wirklich, man hat was gepflanzt und hat eben auch dann einen Ertrag. Hat was, wovon man leben kann und was draus machen kann. Eben Apfelsaft oder genau.
Okay, und was für einen Baum hast du dir ausgesucht?
Ich habe mir den hier rausgesucht. Das ist der rheinische Bohnenapfel. Und der hat mir vom Wuchs gut gefallen und hat einen guten Wurzelansatz und
den hast du dir jetzt deshalb rausgesucht. Okay, dankeschön. Und du?
Ja, mein Name ist Konstantin, ich komme ursprünglich aus dem Großraum Darmstadt, studiere jetzt seit diesem Semester in Hohenheim Agrarwissenschaften und ja, Julian hat mir das zum Geburtstag geschenkt, diese Aktion hier, und deswegen bin ich hier.
Schönes Geschenk.
Genau, ja, finde ich auch ein super schönes Geschenk und ich habe mir den Landsberger Renette ausgesucht, auch, ich habe ein eigenes Grundstück zu Hause mit 60 Bäumen und habe da auch ein paar Renetten drauf, Ananas-Renette und noch ein paar andere. Aber Landsberger Renette kenne ich noch nicht und deswegen dachte ich jetzt, das wird deswegen hier eine Landsberger Renette.
Okay, also Landsberger Renette kann ich dir sagen, ist ein gelber Apfel, ein sehr süßer Apfel mit einem hohen Saftgehalt und auch sehr lagerfähig, relativ spät reif und auch halt, wie gesagt, lagerfähig. Also den kannst du, wenn du erntest, auch Weihnachten noch essen.
Das hört sich gut an.
So, hallo ihr beiden. Erzählt doch mal, wer seid ihr und warum seid ihr heute hier bei dieser Baumpflanzaktion?
Ja, ich bin Ilona und wir haben selbst einen großen Baumgarten und haben von der Aktion gehört. Und da haben wir beschlossen, uns mal zu erkundigen und sind heute hierher gekommen und wollen einen Baum pflanzen.
Okay.
Am besten zwei.
Okay, und welchen Baum habt ihr euch denn ausgesucht?
Einen Apfel. Und eine Renneklode.
Was bedeutet für euch dieser Baum, beziehungsweise das Baumpflanzen hier irgendwo auf freier Wildbahn, sage ich jetzt mal?
Tja, einfach was Gutes tun für die
Zukunft. Dass die Nachwelt noch ein bisschen mit.
Weil überall die alten Bäume ja kaputt gegangen sind. Und das finde ich wichtig, neue Bäume zu pflanzen.
Okay.
Dass es nicht so trostlos leer ist.
Wir sind die Familie Wiechmann und wir würden gern auch unseren Kindern etwas hinterlassen.
ein Baum, den wir pflanzen heute.
Okay, und für welchen Baum habt ihr euch entschieden?
Wir haben sogar zwei Bäume, wir haben einen Apfelbaum und einen Pflaumenbaum.
Also ich bin die Isabel, das ist die Chiara und wir sind heute hier, um für die Chiara einen Baum zu pflanzen.
Vom Jakobsweg kommen wir jetzt zu den unbegrenzten Weiten, der Weltraum. Doch habt ihr euch schon mal gefragt, wie Astronauten eigentlich so ihr Essen zu sich nehmen? In der Schwerelosigkeit des Alls ist die gewöhnliche Zubereitung normaler Lebensmittel jedenfalls fast unmöglich. Einen groben Einblick in die Verpflegung von Astronauten gibt uns Eugen Reichel, der sich schon seit längerem mit dem Thema Raumfahrt in Büchern, Vorträgen und seinem Blog widmet. Schnallen Sie sich an und haltet euer Essen gut fest.
Was bedeutet das denn, als Astronaut im All zu sein? Klar, man ist schwerelos, aber was kommt da auf einen zu?
Also es ist auf jeden Fall, ich habe mit vielen Astronauten auch gesprochen, es ist auf jeden Fall ein großes emotionales Erlebnis. Schon der Umstand, dass man mit großen Gefahren hier unterwegs ist, das ist wirklich auch heute noch mit großen Gefahren verbunden. Denken Sie nur, was beim Start passieren kann. Also allein dieses Gefühl, wirklich eine Pionierleistung zu vollbringen und dann im Weltraum selbst zu sein, in der Schwerelosigkeit. Es sind ja nur wenige hundert Menschen bis auf den heutigen Tag wirklich in den Weltraum geflogen. Also es ist eine große, große emotionale Sache auch. Und ich glaube, das ist etwas, das einen dann fürs ganze Leben prägt. Und natürlich ist es auch bei all diesen Astronauten, bei all diesen Leuten die Erfüllung eines Kindheitstraums.
Nun muss man ja auch ganz unheimlich aufpassen. Es ist ja da sehr eng, man lebt da oder man schwebt, besser gesagt, neben anderen Menschen umher, die man wahrscheinlich bei den Tests getroffen hat, aber so noch nicht so eng miteinander gelebt hat. Wie ist denn da die ganze Umstellung? Man muss ja auch aufpassen, dass man sich nicht ständig den Kopf stößt.
Es ist schon eng, aber nicht auf der internationalen Raumstation. Also da hat man wirklich viel Platz und es ist auch nicht so, dass man die Leute nicht kennt. Man hat mit diesen Leuten eine mehrjährige Vorbereitung absolviert. Man ist danach ausgesucht worden, auch ob man zueinander kompatibel ist. Also auch wenn man sich hier mal anstößt, wird ja keiner gleich ausfallend werden und ungehalten sein und vielleicht den Stress spüren lassen, sondern die Leute sind aufeinander eingespielt, kennen sich sehr gut und harmonieren miteinander. Also das ist kein Faktor, der hier einen Raumflug wesentlich beeinträchtigen würde. Und es ist auch erstaunlich viel Platz. Man muss sich vorstellen, in der ISS sind 1000 Kubikmeter verfügbarer Raum. Das entspricht einem sehr großen Einfamilienhaus. Und das sind 6 Leute. Also die kommen prima miteinander aus da und es ist ausreichend Platz. Anders mag es sein bei kleinen Kapseln, bei Start und bei Landung, wo man aber nur für wenige Stunden sehr, sehr eng aufeinander sitzt. Aber auch das hat man alles trainiert, ein halbes Jahr, ein Jahr oder länger, sodass hier nicht ein wirklicher Stress entsteht. Also man kann sich wirklich auf das Erleben des Ganzen konzentrieren und dann später auf seine Arbeit auch. Also Stress untereinander würde ich sagen, nö.
Auch beim Essen hoffe ich wenig Stress, denn es gibt ja Ernährung natürlich, die auch sehr ausgewogen ist. Denn wenn man da lange Zeit oben verbringt, dann braucht man Nahrung und die ist ja nicht so einfach zu sich zu nehmen. Wie sieht denn so ein Space Food aus?
Mit der Weltraumnahrung gibt es ja viele Vorstellungen. Also die meisten Leute sind der Meinung, das ist so, man schraubt eine Tube auf und zuzelt die dann leer. War tatsächlich in den allerersten Tagen der Raumfahrt so und da gibt es auch wirklich interessante Historien. Wenn wir zum Beispiel den Flug von Gagarin jetzt uns vor Augen halten, vor diesen ersten bemannten Raumflügen wusste man ja beispielsweise nicht einmal, ob man in der Schwerelosigkeit überhaupt schlucken kann. Es gab Mediziner, die haben das in Frage gestellt. Die waren der Meinung, es wird nicht gehen. Und war eine der Sachen, die zum Beispiel Gagarin tatsächlich auch testen musste. Und er hatte tatsächlich eine Tube dabei, aus der er sich ernährt hat. Später gab es dann auch schon weiter Tubennahrung bei den weiteren ersten Flügen. Aber es gab dann auch schon kleine Ausreißer. Und da gibt es eine nette kleine Story von Gemini 3. Das war Anfang 1965. Als der erste doppelsitzige Flug bei den Amerikanern unterwegs war mit John Young und Virgil Grissom. Und da hat einer von den beiden ein Schinkensandwich mit eingeschmuggelt, da hätte er nicht gedurft natürlich. Und dieses Schinkensandwich, naja, wog ein knappes Pfund, war ein großes, schweres Sandwich. Und dadurch sind die bei der Landung dann 60 Kilometer zu kurz gelandet und mussten eine ganze Weile gesucht werden. Und die beiden haben dann auch einen richtigen Verweis bekommen von der NASA, was aber ihre spätere Karriere dann nicht beeinträchtigt hat. Aber man sieht, solche Dinge mit Ernährung waren schon lustige Dinge, die in den Anfangstagen der Raumfahrt passiert sind.
Ganz gefährlich sollen ja angeblich auch Krümel sein. Deswegen ist alles so abgepackt, wie Sie gesagt haben. Nicht mehr unbedingt jetzt, aber am Anfang zumindest. Wieso? Was ist denn mit den Krümeln?
Das mit den Krümeln ist natürlich so, das war in den Anfangstagen auch ein wesentlich größeres Problem als heute. Also heute gibt es viele Ventilatoren und Filter, die das gerade rausfiltern dann. Aber damals konnte es durchaus sein, dass es irgendwo hinter Instrumentenpanelen sich dann versteckte. Diese Krümel, die schwirren dann irgendwo hin, können möglicherweise im Zusammenhang mit Feuchtigkeit dann zu Kurzschlüssen führen. Und ist einfach als gefährlich betrachtet worden. Deswegen war das ein Ding, das man in diesen Anfangstagen der Raumfahrt versucht hat zu vermeiden, eben auch nicht zu krümeln. Das führt auch heute noch dazu, dass es Nahrungsmittel gibt, die alle mit so einer leichten Gelatineschicht überzogen sind, damit man sie, wenn man sie mit dem Löffel aus diesem Förmchen raus isst, damit sie nicht davonfliegen. Aber bitte kein wesentlicher Faktor mehr. Also die Raumfahrt hat sich so weit entwickelt und auch die Technik auf der internationalen Raumstation, dass diese Dinge rausgefiltert werden können. Und wenn Sie sich erinnern, wenn Sie Fernsehbilder davon sehen, wie hier die Orangensaftkugeln rumschweben, da kommt schon mal irgendwas aus und fliegt irgendwo hinten rein. Aber es wird dann durch diese Filteranlagen, durch diese Luftumwälzanlagen gut rausgefiltert. Also in den Anfangstagen der Raumfahrt war es ein Problem, jetzt nicht mehr.
Sie sagen es gerade, da hat sich viel gewandelt, verändert, wurde viel geforscht und auch entwickelt, gerade bei der ESA. Nun gibt es ja fast 200 Gerichte, aus denen der Astronaut oder die Astronauten auswählen können. Aber trotzdem ist es vielleicht nicht bei allen so super beliebt, weil man irgendwie das nicht so schmeckt, das Essen wie auf der Erde, sondern dass man sehr viel mehr Salz benutzt.
Ja, es ist ein bisschen der Effekt, den man auch aus dem Flugzeug kennt. Der Druck in der internationalen Raumstation ist jetzt nicht so hoch wie auf der Erde, entspricht ungefähr dem eines Verkehrsflugzeugs und dementsprechend mag man es ein bisschen stärker gewürzt und die Würzungen schmecken auch anders. Man kann es auf der Erde dann nicht so richtig vorkosten und eigentlich Erfahrung damit haben nur Astronauten, die schon mal geflogen sind, die wissen, wie dann der Unterschied ist. Die Astronauten heute können sich ihre Gerichte alle im Vorhinein schon aussuchen, also sie wissen schon genau, was sie in 6 Monaten dann essen werden oder essen können und stellen diese Gerichte auch zusammen und durch die Erfahrung der anderen Astronauten, durch die Erfahrung des Personals, der Köche, die das auch zusammenstellen, kann man schon relativ sicher sein, wie das dann schmeckt. Und es ist auch gar nicht so übel, dieses Essen, muss man sagen. Es ist natürlich jetzt nicht der schöne gebratene Truthahn, der auf der Mitte des Tisches steht, sondern der ist eben dann in so einem Döschen drin. Aber dann kann man dann auch mit dem Messer rausschneiden oder mit dem Löffel rauslöffeln. Das ist schon akzeptabel. Das einzige Problem ist natürlich, das Auge, das ja immer so ein bisschen mit ist, hat natürlich wenig Gefallen daran. Da kommen dann Sachen rein, die dann gelegentlich angeliefert werden, mit den Progressraumschiffen beispielsweise, dass da mal frische Orangen kommen, Äpfel, Birnen oder Bananen. Also da gibt es dann durchaus alle paar Monate auch mal was Frisches, sodass die Astronauten und Kosmonauten dann tatsächlich auch mal wieder in was optisch Schönes reinbeißen können.
Wie sieht's denn aus? Ich habe gelesen, Algen und auch Insekten bei Japanern kommen total gut an.
Das ist mir jetzt völlig neu.
Zumindest forscht also, man hier damit.
Seine Spezialitäten, muss man sagen. Die Amerikaner lieben eben ihren Schinken und ihren Truthahn. Die Japaner natürlich vielleicht Sushi oder solche Sachen. Jetzt mit Insekten, das ist mir neu, muss ich sagen. Würde ich jetzt auch auf der Erde nicht probieren. Nee, danke.
Gut, vielleicht können wir nochmal zum Ereignisessen kommen. Da sitzt man dann, das muss man ja alles zu festgesetzten Zeiten einnehmen und auch mit allen Astronauten zusammen. Wie muss man sich das vorstellen?
Ist ganz interessant, die Raumstation ist ja doch ein relativ großes Konstrukt. Es gibt viele unterschiedliche Module. Die Russen arbeiten häufig in ihren eigenen Bereichen und 30, 40, 50 Meter davon entfernt arbeiten dann Europäer, Japaner und Amerikaner in Modulen. Es ist tatsächlich so, man glaubt es kaum, dass sich die Leute den ganzen Tag nicht sehen. Also man muss sich wirklich vorstellen wie in einem großen Raum. Der eine arbeitet im Dachkämmerchen, der andere im Keller. Und die sehen sich dann tatsächlich nur ein einziges Mal am Tag. Und das ist eben das gemeinsame Essen, meistens das Abendessen, das dann miteinander begangen wird. Das ist dann wirklich wie in einer Familie und es hat einen kommunikativen Effekt und es hat einen sozialen Effekt und auch einen emotionalen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dieses gemeinsame Essen, das regelmäßig täglich stattfindet, mindestens einmal zusammen, sodass es auch einen verbindenden Charakter hat. Ganz ähnlich wie bei uns auf der Erde dann, ist es auch in der Raumstation. Einfach das Zusammensitzen, das sich miteinander austauschen, Probleme hier, Probleme da schildern und seine Sorgen loswerden, vielleicht auch ein privates Wort mal reden. Also ein ganz, ganz wichtiger Faktor im Raum, im Weltraum vielleicht sogar noch mehr als auf der Erde, weil man hier ja doch den permanenten leichten Stress in sich spürt, dass man sich in einer sehr, sehr gefährlichen Umgebung befindet und nur wenige Zentimeter entfernt eigentlich der Tod lauert.
Wenn man dann isst, dann entsteht natürlich auch nicht nur bei uns, sondern auch im All irgendwie Müll. Jetzt gab es irgendwann auch eine Sperrmüllsammlung im All. Was ist denn mit dem ganzen Müll? Müssen das die Astronauten selbst rausbuxieren oder nimmt man das zurück zur Erde mit?
Wird zurück zur Erde mitgenommen, und zwar in den Progress-Raumfahrzeugen, die als Transporter dienen, zur Raumstation hin. Die bringen also frische, neue Sachen, neue Geräte, neue Lebensmittel, neue Kleidung beispielsweise. Die sind dann leer, wenn die nach einer Weile angekommen sind, wenn die ausgeladen sind, und dort wird der Müll hineingeladen. Der ganze Müll, den man nicht mehr braucht. Und diese Progress-Transporter werden dann gezielt über dem Südpazifik zum Absturz gebracht, die verglühen dann, sodass nur noch ein paar Ascheteilchen übrig bleiben, die dann irgendwie über den Pazifik verstreuselt werden. Also es wird dann wirklich wie in einer hochleistungsfähigen Müllverbrennungsanlage entsorgt. Ja, so kann man sagen.
Und damit geht unsere Sendung zum Thema Lebensmittel auch schon wieder zu Ende. Vielleicht geht ihr jetzt mit einem neuen Blick einkaufen und könnt euer nächstes Mittagessen auf eine neue Weise genießen. Eine schöne Zeit wünscht euch Asmus.